12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12cast. Ich bin Benny Meyerhorn und in der aktuellen Folge sprechen wir über Design. Und zwar am konkreten Beispiel des neuen Markenauftritts des Flughafen München. Dafür habe ich mir die beiden Hauptverantwortlichen eingeladen. Zum einen den Leiter Markenmanagement und Kommunikationsstrategie beim Flughafen München, Andreas Mauer, und Jörg Schmidt, Head of Design bei Serviceplan München. Also, warum ist Design so wichtig? Wer entscheidet eigentlich, was geil ist? Und wie läuft so ein Prozess für ein neues Corporate Design? Let's go! Servus Andreas, servus Jörg, danke für eure Zeit und schön, dass ihr in Folge 15 vom 12cast am Start seid.
Ja, servus und danke für die Einladung.
Grüß dich Benny, hi.
Hi. Heute sprechen wir über etwas Visuelles, also wirklich perfekt für ein Audiomedium. Ihr müsst unseren Zuhörern also heute ganz viel in gesprochenen Bildern abholen. Ja, ich glaube, das gelingt euch auch und ihr zwei seid heute hier zu Gast, weil ihr gerade eine sehr intensive Kunden-Agentur-Beziehung hinter euch habt. Und zum Glück ist es intensiv hier positiv gemeint, ja. Und was meine ich jetzt damit konkret? Ihr beide seid verantwortlich für den neuen Markenauftritt des Flughafen München. Andreas, du auf Seite des Flughafen Münchens und Jörg, du auf Agenturseite. Und ich starte schon mal direkt ein bisschen provokant rein, weil für mich als Flugreisenden ist es jetzt nicht so relevant, wie beispielsweise das Logo am Flughafen München aussieht, ja. Also, Andreas, warum ist es auch für einen Flughafen so wichtig, einen guten Markenauftritt zu haben?
Also vielen Dank, ne? Mit einer einfachen Frage startest du jetzt hier, oder vermeintlich einfachen
Dafür
Frage
bin ich bekannt, rein. Ja.
Im Prinzip, glaube ich, muss man da ein bisschen ausholen. Also das eine ist natürlich, dass du recht hast, dass jetzt für einen Passagier unmittelbar sicherlich andere Faktoren einfach eine Rolle spielen in der Entscheidung. Na, natürlich so Sachen wie Wohnort, Verlässlichkeit, Auswahl an Flugverbindungen und so weiter und so fort. Aber beim Flughafen München ist es natürlich auch so, wir haben eine sehr lange Designhistorie. Also der Flughafen ist ja 92 ins Moos rausgezogen. Damals gab es nur das Terminal 1 und ist über die Jahre sehr stark gewachsen. Das heißt, es gab immer mehr neue Terminalgebäude, neue sozusagen Erlebnisse. Flächen, so will ich es mal sagen. Und wenn man da drauf schaut, dann merkt man schon, dass das natürlich gestalterisch, muss ich glaube ich nur Stichwort Otto Leicher sagen, einfach etwas ist, was sozusagen von der Grundrichtung einfach einen hohen Designanspruch hat, was einfach natürlich verschiedene Architekten gesehen hat, aber insgesamt eigentlich anmutet wie etwas, sag ich mal, Einheitliches. Mhm. Also man hat damals immer, war so ein Thema, was immer im Raum stand, der weiße Flughafen, der sich im grünen Moos wegduckt, hört sich ein bisschen philosophisch an.
Aber insofern, gefällt mir.
Ja, aber insofern schön, ist man ja. Da, glaube ich, gestalterisch hat man da eine Verantwortung. Deswegen ist für uns natürlich Design identitätsstiftend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir aber sehr komplex, haben sehr viele unterschiedliche Geschäftsfelder und damit auch sehr viele unterschiedliche Zielgruppen. Und entsprechend sind so Themen wie Konsistenz im Auftritt, in den Botschaften an unsere Zielgruppen eben entsprechend wichtig. Und dafür muss das Design einfach viele verschiedene Dinge aushalten und auch Flexibilität mitbringen.
Habt ihr Zahlen und oder Fakten, die belegen, wie wichtig ein guter Markenauftritt ist?
Naja, also wenn ich jetzt für uns spreche, dann kann ich sagen, wir messen jetzt nichts explizit, jetzt nur um das Thema Design, aber wir machen natürlich schon, ich sag jetzt mal auch eine Wahrnehmungsstudie beispielsweise jährlich, wo wir uns natürlich schon anschauen, wie wird der Flughafen wahrgenommen, ist am Ende sozusagen der Premium-Anspruch, den wir als Bayerns Tor zur Welt haben, wird das erreicht, aber auch andere Punkte, ja, also Konsistenz wäre jetzt eins, also im Sinne von wird ein konsistenter Auftritt des Flughafens wahrgenommen, kommuniziert man auch entsprechend umfassend über seine Angebote. Das sind Dinge, die fließen damit rein. Aber dass wir jetzt explizit messen, ist das Design gut oder schlecht, das machen wir in der Regel nicht. Ich kenne das natürlich auch in so einem Airleitungsprozess auch schon öfter mal, also ne, Blickführungsthemen oder Brandfit. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil ich glaube, dass es natürlich schon auch ein Stück weit immer so ein Thema ist, bei dem man sich oder das man macht, wenn man sich gerne absichern möchte. Ne? Und das war jetzt bei uns einfach nicht notwendig. Ich glaube, da sind viele Leute auch an Bord, die da ein gutes Gespür haben. Aber Jörg, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch Erfahrungen in dem Bereich?
Also grundsätzlich so ist es wesentlich schwieriger als jetzt bei Kampagnen. Ne? Schaltest eine Kampagne für ein Produkt und dann kannst du direkt messen irgendwie, was dann passiert. Jetzt bei einer Umrüstung, wie wir es jetzt ja auch machen, dann sind es ja mehr als nur Plakate. Und das passiert ja auch sukzessiv. Von daher ist die Messung dann, was jetzt für einen Effekt dieser Relaunch hat, natürlich etwas schwieriger zu treffen. Ne? Gibt's ja auch andere Beispiele jetzt bei der Lufthansa. Das war ja auch eher ein weicheres Umrüsten.
Von hat der, aber der für Kranich, sehr viel Aufsehen gerockt.
Hat für Aufsehen, so. Aber wahrscheinlich auch wegen dem Ei hinten auf der Finne, dass das gelbe Ei, das dann quasi weg ist. Aber ansonsten muss man einfach sagen, dass man da auch eine klare Kante zeigen muss im Sinne vom Design und auch eine Entscheidung treffen muss. Häufig ist auch so, dass ein Rebranding dann auch aus Gründen von, wir müssen mal aufräumen. Also mal gucken, wir haben jetzt gesehen, irgendwie 10 Jahre ist das Design gelaufen. Da hat man auch Dinge festgestellt, die auch handwerklich vielleicht nicht gut funktioniert haben und deswegen greift man da an. Und messbar ist es dann in dem Sinne, dass du dann halt auch irgendwie Stimmen hörst aus der Organisation, ob das jetzt gut ankommt oder auch von Agenturen. Da haben wir dann unglaublich positives Feedback dazu bekommen und ich würde sagen, das ist dann schon mehr als nur irgendwie eine Zahl, sondern auch was Messbares, wenn du die Stimmen da hörst.
Danke, wieder was gelernt. Jetzt hast du die schwierigste Aufgabe, ja, aber jetzt machen wir alle mal so ein bisschen unsere Augen zu, weil wir haben jetzt schon viel so ein bisschen über die Wichtigkeit von Corporate Design gesprochen, auch schon sehr konkret jetzt für den Flughafen München. Vielleicht haben es manche Leute noch nicht gesehen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es einige noch gar nicht so wirklich gesehen haben. Er ist ja noch relativ frisch. Jörg, du musst jetzt in einem Audiomedium erklären, wie sieht der neue Markenauftritt vom Flughafen München aus?
Wie viel Zeit
jetzt
habe ich?
Jetzt hol mal Luft. Ja, du hast ganz viel Zeit, ja.
Du darfst
aber ich
gerne
darf nicht einschlafen, das ist wichtig. Das, ja.
Also fangen wir mal beim Wichtigsten an. Beim Logo habe ich ja gerade gesagt, das wurde ja schon von ein paar Jahren mal überarbeitet. Aber in der äußeren Architektur ist es halt immer noch das M. Da haben wir nicht viel dran getan. Und das M ist ja schon bekannt. Bei der Markenwahrnehmungsstudie haben wir auch gemerkt, es gibt dann vielleicht mal hier und da eine Verwechslungsgefahr mit MVG hier im Münchner Umraum. Aber an sich steht das M sehr souverän da. Was wir aber gemerkt haben, es gab 300 Logo-Versionen. Das ging von Pantone, Vierfarb, Grau, mit Verlauf, ohne Verlauf, 300 Stück. Ne? Und dann auch noch die ganzen Dateien, die da mit dranhängen. Es gibt's als PNG, EPS und so weiter und so fort. Viel zu viel. Also das haben wir reduziert auf 2 Farben. Also eigentlich 2,5, darf man sagen. Einmal das Weiß und dann das dunkle Blau. Und das findet dann auf den anderen Farben statt. Wir haben uns dann noch mit dem Flieder erlaubt, noch eine Zusatzfarbe für quasi besonders schicke Elemente zu nehmen. Wir haben aber jetzt nicht genau definiert, wann. Wir haben gesagt, das kann man situativ entscheiden, weil wir auch kein Korsett da rumspannen wollten. Also von den 300 haben wir es deutlich reduziert auf nicht 2, weil man braucht auch noch die Datenformate, aber wesentlich einfacher. Und auch da gab es dann auch noch so technische Details. Man musste halt für diesen Connector, das ist nämlich quasi die kleine Schräge im M, etwas Aufstrebendes, ne, also was Startendes, mag ich sagen. Die haben wir auf jeden Fall gelassen. Aber da gab es auch 3 Versionen in dünn, mitteldick und richtig dick. Mhm. Das war dann für verschiedene Größen. Und da haben wir auch geguckt, brauchen wir das überhaupt noch? Und da ist jetzt auch nur noch 2 übrig geblieben. Also da haben wir wenig getan, auch hinsichtlich kostensensitiv. Also es steht ein wunderschönes M vorm Flughafen mit so 3 Konnektoren. Das ist quasi dieses aufstrebende Strich. Und das wollten wir jetzt nicht abreißen, weil das hätte dann auch nicht nur einen Kostenrattenschwanz nach sich gezogen, sondern halt auch, denke ich, was sehr Emotionales, weil es ist schon etwas, was, finde ich, eine Institution schon geworden ist, wenn man auf den Flughafen zufährt. Dann Farben habe ich gesagt, vor ein paar Jahren, also auch um eine Umrüstung, hat der Flughafen eine Schrift lizenziert. Die hieß ursprünglich Geogrotesk, ist jetzt die Munich Airport Pro.
Was heißt Schrift lizenziert? Dass die nur der Flughafen München nutzen darf? Oder was bedeutet das?
Ja, also es gibt verschiedene Lizenzierungsmodelle. Also das erste ist, man baut sich quasi eine eigene Schrift selbst und dann gehört die nur einem selbst. Mhm. Das andere ist, man macht ein Buyout. Also ihr kennt Times, Helvetica, Arial, Schieß mich tot. Da gibt es jetzt natürlich noch andere Schriftenfoundries, die dann quasi Schriften anbietet. Dann geht man quasi dahin und sagt so, die Schrift gefällt mir, ich würde ganz gerne ein Buyout machen. Und dann lizenziert man sie und kann seinen Namen drauf tun. Und sogar auch kleine Details ändern. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben das SZ angepasst. Es muss ein kleines Detail. Es ist ein spanischer Typograf gewesen, der jetzt wahrscheinlich nicht viel Liebe in das SZ reingesteckt hat. Da haben wir nochmal ein bisschen nachgearbeitet damals. Und genau, so Sachen sind schon. Und das ist jetzt eine Schrift, die der Flughafen ownt und quasi an seine Agenturen verteilt, die da mit dieser Schrift arbeiten. Und das hat natürlich auch was gekostet. Und diese Schrift findet auch am Lab Campus statt. Und so gesehen war das auch etwas, wo wir gesagt haben, okay, die funktioniert, die ist unglaublich typisch jetzt für dieses Design, die wollen wir behalten und vielleicht auch ein bisschen plakativer einsetzen. Und dann, glaube ich, Layout-Verhalten, weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist, gerade in der Kommunikation, da hattet ihr, kannst du ja was zu sagen, es waren sehr deutlich handwerklichere Probleme, die ihr da hattet, ne?
Ja, am Ende war das eigentlich sozusagen das Hauptthema, ne, weswegen wir auch diese ganze Überarbeitung angestoßen haben, dass wir einfach gemerkt haben über Jahre, dass das alte Corporate Design zwar an sich, jetzt sage ich mal, sehr gut immer noch dasteht, aber es einfach sehr handwerkliche Probleme gibt und an manchen Stellen es halt einfach nicht so intuitiv ist, sage ich mal. Also auch gerade, wenn man mit so einer Schräge arbeitet oder mit so einem verschachtelten Designsystem, wo irgendwie ein Teil das andere bedingt, dann führt das einfach dazu, dass man teilweise Probleme bekommt in der Lesbarkeit, in der Plakativität, auch einfach in der, sage ich mal, Cross-Media-Tauglichkeit, also einfach Dinge, die sich einfach in den letzten 10 Jahren auch nochmal anders entwickelt haben, die konnten wir einfach nicht so bedienen und insbesondere auch beispielsweise unsere Marketingbereiche, die wir einfach haben, die haben auch gesagt, das geht irgendwie so nicht und wir haben dann gemerkt, am Anfang ging es noch mit der einen oder anderen Sonderlösung, ja, und irgendwann ist aber, wenn man dann anfängt, Sonderlösungen zu machen, ja, dann wird es immer schwieriger, ja, weil du irgendwie immer weitermachen musst, eigentlich bist du gezwungen. Deswegen war dann irgendwann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, nee, jetzt müssen wir mal einen Angriff machen auf das Thema. Mhm. Und das war dann halt insgesamt natürlich Teil eines Gesamtprozesses. Also wenn man mal überlegt, ne, wir sind aus der Corona-Pandemie gekommen, gerade für den Luftverkehr natürlich sehr schwierig. Und dann hat man sich ja auch ein Stück weit erstmal zurechtgeruckelt und geschaut, okay, wie geht's jetzt in Zukunft weiter? Das heißt, wir haben als Unternehmen dann eine neue Strategie aufgesetzt, haben uns dann mit der Markenpositionierung eben da auch nochmal Gedanken gemacht, haben uns das angeschaut, gesagt, müssen wir da irgendwas verändern? Was kann bleiben? Ne? Was muss irgendwie angepasst werden? Markenarchitektur. Aber dann war eben ein Teil auch das Thema Design. Und da war ich einfach insgesamt sehr froh, weil, wie man sich vorstellen kann, ich glaube, es kennt jeder, da gibt es auch viele interne Diskussionen, weil sowas natürlich auch schon ein umfassendes Thema ist,
sein kann. Und auch sehr emotional wahrscheinlich, oder?
Und auch emotional, ja. Und da war ich aber sehr froh, da gab es einfach von Anfang an schon auch ein gutes Backing. Also auch, ne, in den Gesprächen auch mit unserer Geschäftsführung. Das war schon gut, aber es war erstmal irgendwo auch ein, wir müssen uns finden, weil ich glaube, es war auch am Anfang klar, wir müssen da etwas auch mal hinlegen, ja, in unterschiedlichen Variationen von, ne, sehr nah dran irgendwie vielleicht an dem, was heute da ist, bis irgendwie auch ein bisschen mutiger, ein bisschen mit mehr Chance auch in die Zukunft. Und das war eigentlich dann so, wie auch der Prozess am Ende losging.
Mhm. Du hast jetzt so das Briefing so mehr oder weniger jetzt schon auch beschrieben für unsere Zuhörerinnen. Jörg, wie bist du dann mit dem Briefing letztendlich umgegangen? Ja, also wie habt ihr dann jetzt als Team bei euch in der Serviceplan München, in der Designabteilung, wie habt ihr da losgelegt? Ja, wie muss ich mir das vorstellen?
Also eigentlich ist das ein relativ standardisierter Prozess. Also wir hatten ja quasi schon so ein bisschen angefangen direkt in unserem ersten Meeting. Also wir versuchen uns das von außen erstmal anzuschauen. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass wir schon mal zusammengearbeitet hatten und dass ich die Probleme von dem Design, das vorgab, handwerklich schon kannte. Da gab es natürlich dann auch neue Erkenntnisse dazu, die ich dann über die Jahre, ne, die ich auch dazu neu dazu gewinnen musste. Aber was wir dann schon im ersten Schritt machen, war eine kleine Analyse. Da haben wir, glaube ich, euch mal eine Kostprobe sogar in dem Meeting mitgebracht, so kleine Entdeckungen, die wir gemacht haben zum aktuellen Design, die jetzt vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, aber von außen betrachtet uns schon aufgefallen sind. Und nach der Analyse macht man eigentlich so eine Art Handlungsempfehlung. Mhm. Bei der Handlungsempfehlung, die wir getroffen haben, haben wir gefragt, wie weit dürfen wir denn springen? Da haben wir dann dazu sogar auch mal Beispiele mitgebracht von anderen Marken. Also die Marke macht es dann so. Und das war dann auch völlig unabhängig davon, ob sie jetzt irgendwie was mit Aviation Business zu tun hat oder nicht. Und dann haben wir wirklich am runden Tisch darüber diskutiert, was wir machen und hatten ein Modell vorgestellt und das wird jetzt, glaube ich, wirklich schwer, das zu erklären. Wenn dann das Spielbein, Standbein, ich glaube, das hat dir auch ganz gut gefallen und ich versuche es mal zusammenzufassen. Also eine gute Marke, jetzt Fußballmetapher gesprochen, hat ein starkes Standbein. Das sind quasi, wenn man die Augen zumacht und die Markennamen sagt, das sind die Dinge, die zuerst einem ins Auge kommen. Ich sage jetzt nochmal Telekom, dann denkt man an das Magenta und das T. Das sitzt dann so in der Mitte und das ist dann quasi das Standbein. Und das, was das schafft, ist quasi, dass man drumherum, und das ist das Spielbein, sehr flexibel mit anderen Elementen umgehen kann. Das heißt, ich kann da auch mal eine andere Farbe, mal ein fancy Bild hinzufügen, mal vielleicht mit der Schrift expressiver umgehen. Und wir hatten das Gefühl nach der Analyse beim Flughafen München des Designs, die haben alle Elemente gleichwertig behandelt. Also sie hatten ein sehr, sehr dickes Standbein und dadurch wenig Flexibilität mit den Elementen zu spielen, weil es war alles gleich wichtig. Da mussten die Farben waren wichtig, die Schrift war wichtig, dieses Layout-System war wichtig, alles war wichtig. Und wir haben in dem Workshop definiert, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Und ich glaube, genau die Sachen sind geblieben. Euch war die Schrift wichtig, das Logo wichtig und eine Farbigkeit wichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Farbigkeit so weit gedreht bekommen, aber das sitzt jetzt im Kern in der Mitte und also von der Analyse bis zum Ergebnis ist es geblieben. Und du hast es ja gerade gesagt, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon inzwischen. Ich nenne es mal den Blick auf die Werkbank, aber wir haben dann 5 unglaublich roughe Routen einfach dem Team gezeigt. Danach habe ich auch gedacht so, boah, das war jetzt schon vielleicht leicht überfordernd. Aber das Ergebnis war dann am Ende trotzdem toll. Ich hätte auch nicht gedacht, also das Ergebnis, was jetzt geworden war, war Route 5. Wir bauen das immer so auf, zitiere einen guten Freund, von Mild to Wild, sagt er immer. Und das war schon die wildeste. Und ich glaube, du hast auch nicht ganz geglaubt, dass wir das so durchbekommen. Und ich muss sagen, ich hatte auch meine Zweifel.
Ja, nee, da hast du recht. Also man muss ehrlicherweise sagen, ich bin sehr froh, dass wir ja auch das in einem Team gemacht haben. Ne? Und ich auch bei mir im Team einfach Leute habe, also Julia und Simone, auch jetzt beim Stile Markus Lanz, schöne Grüße an der
Shoutout,
Stelle.
Shoutout, ja. Wir sagen Shoutout, ja. Ja.
Weil das einfach ja schon dazu geführt hat, dass man sich ja auch, wenn man Dinge sieht, einfach nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven damit auseinandersetzt. Ne? Und ich glaube, die Einzige, die am Anfang schon auf der Route war, war Julia, relativ klar. Und da muss man auch sagen, Julia hat auch so eine, ich sag jetzt mal, leichte Design-Vergangenheit und ich war da noch nicht. Ne? Ich muss sagen, ich war ein bisschen zurückhaltender, weil du irgendwie als Verantwortlicher natürlich schon auch immer schaust, naja, brauchst das denn? Ne? Also ist das denn jetzt wirklich das? Hast auch vielleicht ein bisschen die Eurozeichen schon auch im Hinterkopf? Ja, und kriege ich das durch überhaupt? Ja? Also lohnt sich das überhaupt, damit irgendwo hinzugehen? Und das war dann schon doch eine Diskussion, glaube ich. Ja, und ich bin aber jetzt wirklich froh, dass wir das am Ende dann auch so gemacht haben. Und wir sind dann final mit 2 Routen rein. Ja, da war es aber dann relativ klar. Also auch in der Diskussion mit unserer Geschäftsführung war dann eher so die Aussage, naja gut, ne, was diskutieren wir hier? Na, lass uns doch das nehmen, was die meisten Chancen bietet. Ja, und da war ich einfach sehr froh drüber. Und
also war Route 5 auch die teuerste?
Naja, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, die teuerste, aber sie war, ist natürlich schon im Vergleich. Also ne, wenn man draufschaut, dann merkt man schon, dass viele Dinge eigentlich sehr ähnlich sind. Aber wenn man gerade halt dominante Farben hat und man verändert Farben, dann ist der Eindruck, den man sofort gewinnt, natürlich irgendwo auch ein anderer. Ne? Und gerade vorher waren es sehr helle Farben, auch mit Verläufen. Jetzt sind das eher gedecktere Farben. Mhm. Und dann macht es natürlich einfach schon mal per se was mit dem Eindruck. Also das heißt, es ging jetzt nicht unbedingt darum, dass das jetzt die teuerste Route war. Es ging schon eher darum, dass es einfach die war, ja, die am weitesten weg war und wo es auch um die Frage ging, wie hoch ist die Akzeptanz für sowas. Mhm.
Du hattest damals ein schönes Wort gesagt, das habe ich dann gelernt und benutze ich jetzt weiterhin, Anschlussfähigkeit. Und für dieses Thema Anschlussfähigkeit hatten wir ja immer nochmal einen Bus quasi in die Routen reingemacht, einen aktuellen Bus, der auf dem Vorfeld fährt und haben dann geguckt, okay, wie passt jetzt quasi dieser Entwurf, also Anschlussfähigkeit, an diesen aktuellen Bus? Oder bedeutet das, dass wir diesen Bus oder diese ganze Flotte umrüsten müssen? So, und dann war tatsächlich bei der letzten es so, dass man sagen musste, okay, hier müsste man eventuell dann umfolieren. Jetzt weiß ich nicht, dann würdest du mich auf den falschen Fuß erwischen, wenn ich sagen würde, ich wüsste, was das kostet. Aber das hat die Implikationen. Und dann haben alle einen toller Agenturpartner, den man auch nennen darf. Red hat dann quasi zu den Bussen, ich weiß nicht, wie viele Entwürfe gemacht und wie die Busse neu ausschauen. Aber das kam dann eigentlich eher in so einer Detaillierungsphase, wo wir dann eigentlich schon später die Entscheidung hatten. Aber ja, wir haben das dann immer getestet. Passt die Route zum aktuellen Design oder ist es schon etwas, wo wir uns strecken? Und ich würde sagen, wir haben uns gestreckt.
Machst du das immer so bei den Routen from mild to wild?
Immer.
Ja?
Immer. Auch alleine aus dem Grund, zu wissen, was es ist, ist zu sehen, was es nicht sein soll. Aber ich würde nie einen Bauernopfer anbieten. Ich zeige nur Potenziale auf und zeige, guck mal, das ist ein Potenzial, was wir aufdecken bei der letzten Route, das halt wirklich auch in der Farbigkeit von der alten Welt, also dieses Ottel-Eicherige irgendwie mit diesem Flieder, das ist eigentlich vorher eher so ein Himmelblau gewesen, aber wir haben uns da schon angelehnt. Und dann auch ein sehr, sehr banales Gestaltungsraster. Ne? So hat Ottel-Eicher sehr gerne gestaltet, wirklich mit einfachen Schultern. Und da hatten wir gesagt, und das war eine liebe Kollegin, lass uns das doch mal irgendwie ausprobieren. Und ich habe gedacht, das wäre ein schöner Schlusssatz. Guck mal, so weit können wir gehen. Aber müssen wir nicht. Und Julia habe ich unten am Eingang, als das Meeting losging, habe ich gesagt, oh, dir wird die Route 5 gefallen. Und ich hätte nicht gedacht,
dass... Du hast manipuliert schon im Vorfeld.
Ich glaube, ich habe... Nee, wenn du Julia kennen würdest, die lässt sich nicht manipulieren. Tatsächlich. Oder würdest du mir recht geben?
Ja, gebe ich dir absolut recht.
Okay. Sie hört das wahrscheinlich auch, ne? Das müssen wir jetzt sagen.
Muss sie hören.
Aber vielleicht nur da nochmal, es hört sich vielleicht so ein bisschen so an, ne? Als würde man dann sehr viel nur über gestalterische Dinge sprechen. Ich glaube, was uns schon geholfen hat, war dann auch, dass das Briefing halt sehr klar war. Also wir wussten, was sind die Schwierigkeiten, die einfach da sind. Ja, das heißt, man konnte eigentlich jede der Routen auch so ein Stück weit daraufhin einfach mal abprüfen, ne? Sagen, ist das jetzt irgendwie, hat sich das gelöst, hat sich das gelöst? Ja, und on top einfach auch so Dinge wie, können wir irgendwie einen Beitrag leisten zu dem Thema digitale Barrierefreiheit? Also auch das ist irgendwie ein Thema, ne, was wir gerne einfach zumindest mal für die Designaspekte gerne mitdenken wollten. Aber auf der anderen Seite dann natürlich auch strahlt es so die Wertigkeit, ne, so diesen Premium-Anspruch, reflektiert das sowas. Ich glaube, das waren schon so die wichtigsten Punkte. Und da hat es halt sehr geholfen, ne, dass das alles sehr konkret und fundiert war eigentlich von Anfang an.
Ja, und wir haben eigentlich immer in der Herleitung sehr versucht, auf der angepassten Strategie zu gestalten, ne? Also die Route, die es dann zur Geschäftsführung geschafft hat, die erste, die war mehr so die Idee von, wir sind das Tor zur Welt und hat mit Bildern gearbeitet, die dann auch die Welt darstellen. Und da gab es auch eine visuelle kleine Anlehnung dazu. Und die zweite war halt dann tatsächlich eher so auf dem Thema quasi bayerisch Premium. Hm. Deswegen, also es gibt dann quasi diese Strategien und das ist dann ein Blatt und ein Papier und dann kann man natürlich so ein bisschen in die eine und in die andere Richtung gestalten. Und ich bin jetzt nicht dabei gewesen, ich wäre gerne Mäuschen gewesen, aber da hat die, glaube ich, GF sehr schnell eine Entscheidung zu getroffen, was ihnen als naheliegend erscheint. Aber wie gesagt, ich war nicht dabei.
Ja, ich glaube, da war es am Ende ja schon, also der Punkt war ja der, dass da schon sehr auf das gehört wird, was Leute irgendwo auch sagen, die sich mit der Materie auskennen. Und uns war es immer wichtig, da einfach auch sehr klar zu sein. Also auch wirklich, ne, zu sagen, und das bringt das, das kann das, das nicht. Oder dort wissen wir es auch schlichtweg nicht. Und am Ende, glaube ich, gehört auch immer so ein Stück weit ein Bauchgefühl dazu. Und am Ende war das Bauchgefühl aller eigentlich sehr ähnlich. Und glaube, darüber können wir alle froh sein.
Mhm. Bauchgefühl ist ein gutes Stichwort, ein guter Übergang. Design ist ja schon so ein bisschen sehr subjektiv, ja. Wer bewertet eigentlich, was gut aussieht und wie bewertet man das? Aus meiner Perspektive, ich bin kein Designer, ist Design auch immer Geschmackssache, das guckt man sich an, oh nee, das gefällt mir nicht, oh, das sieht ja nett aus. So, wie bewertet man das ohne auf so ein Bauchgefühl, was du gerade gesagt hast, Andreas? So, also, das ist für mich eine totale Blackbox.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage und ich glaube, ich mache mir mit meiner Antwort keine Freunde in der Designszene, wenn ich sage, dass das völlig in Ordnung ist, auch einen Geschmack zu haben. Ne? Also es ist ja so, wie wenn man sich selber einkleidet.
Du hast einen tollen Geschmack, ja.
Dankeschön, dankeschön. Du auch. So, und wie man sich einkleidet, man kann ja nicht immer beschreiben, warum man sich in einer Sache wohlfühlt oder weniger und das ist auch völlig in Ordnung. Das wissen aber wahrscheinlich Modedesigner ein bisschen besser. Mhm. Ich kann es immer quasi aus einer rein logischen Perspektive versuchen abzuleiten. Das sind jetzt verschiedene Sachen, die ich ja schon gerade gesagt habe. Also ein Flughafen sollte jetzt nicht aussehen wie eine Fashion-Brand und da gibt es quasi schon visuelle Codes, die halt etabliert sind. Ne? Aber man kann auch innerhalb dieser Codes extrem viel Spiel, hat man sehr, sehr viel Spielraum, die so zu drehen, dass sie dann eine Bedeutungsebene bedienen, die sie haben soll und dass es dann auch erstmal grundsätzlich wie ein Flughafen aussieht. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, handwerklich, es gibt schon Fehler, die man machen kann beim Design. Also kann ich jetzt diese Gestaltung gut lesen? Verstehe ich quasi, dass das Logo hier der Absender ist? Verstehe ich quasi, das ist jetzt ein Headline, das soll ich danach lesen? Danach soll ich das Bild anschauen? Also da gibt's schon auf jeden Fall gewisse Regeln.
Und hast du da so eine Checkliste, wo du dich da auch hinsetzt, okay, erfüllt das alle Kriterien, die jetzt für dich wichtig sind oder alle Regeln oder machst du das auch aus dem Bauch heraus?
Nö, also es gibt keine Checkliste und ich glaube auch, jeder Gestalter gestaltet auch ein Stück weit aus dem Bauch heraus. Mhm. Und es tatsächlich, das fand ich total lieb. Wir haben ja auch bei LinkedIn quasi den Launch gepostet und da hat eine liebe alte Kundin drunter geschrieben, man erkennt ihren Federstrich, Herr Schmidt, runtergeschrieben.
So Ritterschlag.
Also ja, also das ist natürlich nett gemeint. Man versucht sich natürlich eigentlich pro Kunde immer sich zu wandeln und das quasi schon, aber man kommt auch nicht drumherum, seinen eigenen Geschmack reinzubringen. Und jetzt sage ich es nochmal, der Entwurf kam ja auch nicht von mir. Das war eine ganz liebe Kollegin, die Deria, die das gemacht hat. Und der Entwurf kam von ihr. Ich habe den halt gutiert, weil es mir auch gut gefallen hat. Aber im Grunde genommen ist das dann eine absolute Teamarbeit. Mhm. Und das hat dann auch, glaube ich, und das finde ich völlig in Ordnung, dann Bauchgefühl zu sagen, das Bauchgefühl von euch getroffen am Ende. Und es musste aber auch an euch wachsen, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss ja sagen, also ich persönlich bin jetzt schon 10 Jahre ungefähr am Flughafen. Und man bekommt natürlich auch ein Gefühl irgendwo so ein Stück weit, ne? Also was auch funktioniert, was nicht, was irgendwie zu der Identität passt. Und ich glaube, das würde ich mir dann schon rausnehmen, ja. Aber es ist natürlich trotzdem, ne? Wir sprechen sehr viel auch mit unseren internen Partnern, ne, wo man einfach versucht hat, auch in dem gesamten Prozess die Leute immer wieder an den Tisch zu holen und sagen, schau mal, das ist jetzt der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt. Weil am Ende müssen die natürlich am Schluss auch damit arbeiten. Ja, und ich glaube, es bringt nichts, wenn man da irgendwas überstülpt und das hat vorher nie einer gesehen. Ja, und das war einfach schon auch wichtiger Teil des Prozesses. Ja,
ja, ist eine gute Mischung, würde ich unterm Strich sagen.
Sehr gut. Zum Abschluss jetzt noch so ein bisschen so eine kleine Employer-Branding-Frage für dich speziell, Jörg. Ich meine, du bist Designer, für mich jetzt wieder als Laie. Ich oute mich sehr häufig als Laie hier in diesem Podcast. Ich kenne eigentlich eher Artdirektoren, ja. Artdirektoren, Designer, die machen für mich dasselbe. Die öffnen so ein Grafikprogramm ja, am Computer, irgendwas Adobe oder sonst was. Und dann fangen die da ein bisschen an rumzufriemeln, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, du lachst schon. Was ist der Unterschied zwischen dem, was du machst und dein Team als Designer und zu dem, was Artdirektoren machen?
Nee, ich habe gerade gelächelt über das Wort rumfriemeln, das werde ich mir auf jeden Fall merken.
Sehr gut.
Wir friemeln rum.
So ja, das machst du doch auch, oder?
Es ist aber so, wir friemeln rum.
Ja.
Also nochmal zu so einem Gestaltungsprozess. Wenn mich jemand fragt, Jörg, wie soll's werden visuell, damit es dann gut ist? Und dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung, muss ich selber erstmal anschauen. Und um es anzuschauen, baut man sich eine Spielwiese und probiert erstmal aus. Und deswegen mag ich das Wort rumfriemeln, deswegen habe ich gerade gelächelt. Zu deiner Frage, also vielleicht müsste man da ausholen. Also bei uns haben wir in der Serviceplan München plus minus 65 Mitarbeiter. Von denen sind ungefähr 15 verantwortlich für den Bereich Design, also ordinäre Designer. Also wirklich für das Thema Corporate Design und von mir aus auch alles, was als verlängerten Werkbank-Themen dahinter steckt. Also meine Broschüre, ein Brandbook oder auch andere Themen, die sich quasi dann im Sinne vom Design umsetzen lassen. Dann gibt es natürlich auch noch die Kampagne machen und die nennen sich dann Art-Direktoren. Also von Senior-Art-Direktor bis Junior-Art-Direktor. Genauso gibt es bei uns von Senior-Designer bis Junior-Designer. Den Unterschied, auf den du abzielst, den ich erklären soll.
Eine lange Herleitung,
Lange Herleitung,
ja,
super. Den erkläre ich immer ganz gerne so ein bisschen an dem Thema Musik. Also wir Designer sind quasi die, die ein Musikinstrument bauen. Also quasi jetzt für den Flughafen haben wir jetzt eine Gitarre gebaut, ja. Und dann quasi sollen die Artdirektoren auf dieser Gitarre Musik spielen. Und was wir dann getan oder was jetzt den Unterschied ausmacht, ist quasi, wenn du die Augen zumachst, wirst du immer erkennen, das ist eine Gitarre, die dort spielt. Das ist quasi das Corporate Design. Aber der Artdirektor darf auf dieser Gitarre dann eine Ballade spielen oder Rock'n'Roll und so weiter und so fort. Aber du wirst immer erkennen, das ist eine Gitarre. Und so empfinde ich uns. Also wir machen so Grundlagenforschung und stellen erstmal ein Gerüst hin, auf dem man es hinbekommt, verschiedene Töne anzuspielen. Und ich habe eine schlechte Arbeit gemacht. Und deswegen ist das Beispiel so gut, wenn ich einem Kunden eine Triangel hintue und der dann einfach immer nur diesen einen Ton. Dann hört man, das ist eine Triangel. Aber er kann damit, ein Artdirektor kann damit nichts machen. Der kann mal schneller und mal langsamer draufhauen, aber er kann damit keine gute Kommunikation machen. Und Kommunikation im Sinne, und deswegen hast du Employer Brand gesagt, im Sinne von, wie sprechen wir quasi potenzielle neue Arbeitnehmer an? Wie können wir quasi aber auch My-Duty-Free-Themen ansprechen? Wie können wir quasi über Nachhaltigkeitsthemen sprechen? Mhm. Und das ist quasi dieses Instrument, was wir bauen. Und womit nicht nur unsere Artdirektoren, sondern ihr dann auch quasi verschiedene Musikstücke spielen könnt. Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt.
Nee, ich habe es verstanden. Ich habe den Subtext auch verstanden. Du und die Designer, ihr seid die Allerwichtigsten und ohne euch könnten die Artdirektoren überhaupt keine gute Arbeit leisten, korrekt?
Das ist aber wirklich sehr überspitzt jetzt dargestellt.
Natürlich, ja.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Weil am Ende vom Tag...
Naja,
am Ende
vom Tag, du eine schlechte Geige baust, dann spielt der schlecht.
Genau. Also das stimmt schon.
Ja.
Aber am Ende vom Tag ist meistens der Musikant der Berühmte und nicht der das Musikinstrument gebaut
hat. Ja, du bist der Hidden Champion.
Ich glaube,
ja.
Stradivari ist jemand, der mir einfällt. Aber ich glaube, Lady Gaga und Co. sind bekannter. Also von daher, so bescheiden sind wir schon. Und ich meine, das merkt man auch so ein bisschen an der Branche. Ich glaube, wenn man Designer kennt, die sind meistens eher leisere Typen. Also von daher, ich würde uns jetzt nicht anmaßen zu sagen, wichtiger zu sein.
Das ist doch ein tolles Schlusswort, oder? Also dann sage ich auch ganz bescheiden, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch beiden hier zu sprechen. Vielen Dank für die tolle Arbeit auch am Flughafen München. In den Shownotes finden unsere Zuhörenden nochmal auch den Film, den ihr dazu gemacht habt, wo man sich das alles, was wir jetzt in knapp irgendwie 30 Minuten erzählt haben, sich auch mal in einer Minute 30 anschauen zu können. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch.
Danke, Andreas
und
Jörg.
Ja, vielen Dank.
So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo und ein paar Sterne da. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.